Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Ja, ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt. Aber ich habe auch ein wirklich riesiges Trauma durch meine damaligen beiden Chefs bekommen, die einfach wirklich die größtmögliche Form eines Arschlochs waren. Von missgünstig, hässlich, beleidigend, irgendwie sich darüber lustig machen, dass ich aus dem Osten komme. Also man dachte wirklich so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und damals war das aber noch so, dass man das hinnahm, so irgendwie so homophobe Beleidigungen, so Witze machen darüber, dass irgendwie mein Opa Widerstandskämpfer war, also wirklich furchtbarste Arbeitsumstände. Man nahm es aber so hin, weil man dachte, das ist eben so. Man wird beleidigt.
Da muss man durch.
Läuft schon, so wie dieser tolle Podcast heißt von Hannes, unserem Buchhalter. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich es letzte Woche nicht geschafft habe, einen Podcast aufzuzeichnen. Deswegen haben wir uns ja entschieden, auf Instagram die Frage zu stellen, welche Fragen wollt ihr mir stellen, damit wir sie wieder beantworten. Und der Grund dafür ist ein toller. Es hat sich spontan ergeben, dass ich mit dem Kollegen Kaspar und Elisabeth nach Grönland fliege. Kaspar sitzt jetzt hier gleich gerade neben mir in meinem Arbeitszimmer. Ich fliege allerdings vorher eine Woche vorher nach Island, um dort mein Buch zu Ende zu schreiben. Und diese Hektik hat dann dazu geführt, dass ich einfach diesen Podcast vernachlässigt habe und es einfach nicht geschafft habe, ihn aufzuzeichnen. Deswegen jetzt 1001 Fragen an mich und ich habe eine sehr laute und raschelige Hose an, stelle ich gerade fest, aber das ist auch real. Kaspar und ich sitzen in meinem Arbeitszimmer, vor mir der gesamte Reise.
Viel Kram.
Hallo Kaspar erstmal.
Hallo.
Und fangen wir mit der ersten Frage doch gleich an.
Ja, Caro PTRS fragt, welche Person wärst du gerne für einen Tag?
Ah, das sind so lustige hier diese.
Das, also wir haben eine bunte Mischung, wir haben viele Fragen bekommen, es sind viele spannende Fragen, aber auch so ein paar solche Fragen.
Okay. Ich sehe gerade, dass dein Mundpuschel abgefallen ist von deinem Mikro, aber ich weiß nicht, ob es egal ist.
Ich weiß auch nicht, ob es egal ist,
aber ich finde, die Stimme klingt auf jeden Fall bassiger.
Wenn es jetzt raschelt, dann mache ich es wieder raus. Es raschelt.
Ja, das ist auch live dabei.
Ist live.
Also was vielleicht noch, bevor ich alle Fragen beantworte, zusagen muss, es ist 8 Uhr früh, ich bin seit 6 Uhr wach wegen Packen. Kaspar wohnt so weit weg in West-Berlin, dass er wahrscheinlich irgendwie Proviant mitnehmen musste, um zu mir nach Ost-Berlin zu kommen. Aber jetzt beantworte ich mal die Frage, welche Person wäre ich gerne für einen Tag? Also so...
kann man immer so schwer beantworten, weil irgendwie wäre ich gerne jede Person mal für einen Tag. Also so, weil jede Person hat ja irgendwas Lustiges, was man wahrscheinlich mit dieser Person erleben könnte. Und ich kann mich da gar nicht festlegen auf eine Person. Ich weiß, als ich frisch in die Pubertät gekommen bin, wollte ich unbedingt mal eine Frau sein. Ich wollte mal wissen, wie sich das aus der Perspektive einer Frau anfühlt.
Den Gedanken hatte ich auch schon öfter.
Ich glaube, den haben viele Männer und ich glaube, viele Frauen haben auch den Gedanken, sie würden gerne mal ein Mann sein.
Ja.
Einfach, ich glaube auch der Hauptgrund für beide Geschlechter ist, wie ist es im Stehen zu pinkeln und wie ist es im Sitzen die ganze Zeit pinkeln zu müssen oder beziehungsweise.
Ich glaube, das kann man sich relativ gut vorstellen, wie es ist, immer im Sitzen pinkeln zu müssen.
Auch mal diese Gespräche so mit Frauen, wenn sie sich vorgestellt haben, ein Mann zu sein, haben sie gesagt, wie geil das sein muss, einfach die Hose runterzuziehen.
Das ist auch wirklich ein Vorteil.
Und dann wirklich diesen Wasserhahn zu haben.
Ja.
Damit man nicht irgendwie so über so, über so einer Clubtoilette hovern muss, angestrengt, halb betrunken, sondern man kann einfach irgendwo in irgendeine Hausecke reinpinkeln. Das war so das, aber so, ich könnte jetzt, glaube ich, keine Person und will, glaube ich, auch gar keine einzelne Person festlegen, die ich für einen Tag sein will. Wer würdest du denn sein wollen?
Ich habe gerade eben spontan drüber nachgedacht. Also was mich wirklich interessieren würde, ist, wie es wäre, so in so einer jungen deutschen Filmlandschaft jetzt so gerade so im so ein Shootingstar zu sein. Ich glaube, das ist nämlich ein super spannendes Leben. Zum Beispiel so Louis Hoffmann oder sowas. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist ein deutscher Schauspieler, der jetzt bei Dark, von Dark kennt man den.
Ja.
Der Hauptdarsteller von Dark, von der Netflix-Serie. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist ein extrem spannende persönliche 20er Jahre.
Aber ich glaube, ich habe ja einen Cousin namens Robert Stadelober und den konnte ich ja beobachten, als er sehr jung war. Durch den Film Crazy ist er sehr bekannt geworden in Deutschland. Ich glaube, das ist auch mega anstrengend, weil dir wird sehr viel weggenommen, wenn du sehr berühmt bist, weil so jung, weil du hast gar nicht die Möglichkeit, erwachsen zu werden, Fehler zu machen, dich dumm daneben zu benehmen, weil alle dich immer beobachten.
Also ich weiß nicht, wie es bei Robert Stadelhofer war, aber also ich glaube, also ich habe immer so das Gefühl, in Deutschland ist es nicht so ganz so krass wie beispielsweise in Amerika. Also du hast halt nicht so diesen krassen Shootingstar Stand. Ich glaube schon, dass du dich immer noch abends irgendwie im Friedrichshain betrinken könntest und an der Hauswand pingeln könntest und keiner würde dich drauf ansprechen.
Gut, dass du einen Penis hast, als männlicher Hauptdarsteller. Ich glaube, so ein Shootingstar sein, stelle ich mir immer anstrengend vor. Ich stelle mir das irgendwie, ich glaube, die Fantasie davon ist wunderschön und was einem alles möglich ist, man wird mit Audi A8 Limousinen von zu Hause abgeholt, um zur Berlinale gefahren zu werden. Natürlich Elektroauto. Aber ich glaube, die Wirklichkeit ist, dass man sich sehr schnell sehr einsam fühlt, weil alle ja nur was von dir wollen, weil du bekannt bist und nicht, weil du viele Bücher gelesen hast oder weil du irgendwie bizarre Hobbys hast.
Das ist natürlich immer das Leid derjenigen, die schnell bekannt werden.
Ist ein sehr privilegiertes Leid.
Ja, auf jeden Fall.
Mich will jeder kennenlernen, aber eigentlich interessiert sich keiner für mich. Aber ich glaube, das ist so, stelle ich mir schwierig vor. Aber vielleicht ist es genau das Schwierige, was es auch interessant macht.
Darlene Witte fragt, welches ist dein absolutes Lieblingsbuch?
Auch so eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, weil alle x Jahre ändert sich so ein Lieblingsbuch.
Ja.
Also zum Beispiel in der Pubertät war es ganz lange, oder vor der Pubertät war es ganz lange so Roald Dahl, Hexen, Hexen.
Mhm.
Dann wurde es irgendwann Unendliche Geschichte. Dann wurde es irgendwie die Bibel verstehen und die gute Nachricht, weil ich mich irgendwie dann interessiert habe für so Glaube und wollte wissen, was dahinter steckt. Dann wurde es ganz, ganz lange japanische Literatur von Kenzaburo Oe, ein Buch. Also es ändert sich ständig und es lässt sich nicht festlegen. Ich kann sagen, dass mein derzeitiges Lieblingsbuch immer noch das Nichts ist. Darüber habe ich im Podcast ja auch schon mal gesprochen, von Jane Teller.
Mhm.
Und ich mag auch sehr Watchmen, was ein Comic ist, was ich aber auch schon mal erzählt habe. Also man sollte, ich glaube, Menschen machen sich verdächtig, wenn sie sagen, sie haben ein Lieblingsbuch bezüglich ihrer Menge der Bücher, die sie lesen.
Ja.
Also so ganz beliebt war ja zu sagen, der Steppenwolf von Hermann Hesse. Das heißt, meistens die Leute haben mit 16 ein Buch gelesen und danach weniger Bücher, was nicht schlimm ist. Oder ganz schlimm, was für mich meistens ein Grund war, auch rückwärts aus einer Wohnung rauszugehen, wenn oft in Gesprächen ich als Single mit Frauen und du hast dieses Buchgespräch geführt und dann kam die Antwort, der kleine Prinz. Und das war dann für mich so,
Das war, ja.
Okay.
Ja. Aber in der Phase war, glaube ich, jeder mal.
Ich nicht. Nee. Der kleine Prinz ist ein schönes Buch, aber es hat auf jeden Fall für mich zumindest kein Potenzial, mein Lieblingsbuch zu sein.
Wobei, du hattest doch gesagt, Unendliche Geschichte, oder?
Genau, Unendliche Geschichte war es sehr lange.
Aber das ist doch auch so ein Buch, oder?
Nein.
Nee.
Nee, der kleine Prinz ist, verkauft dir Lebenswahrheiten, die jeder schon mal verstanden hat, in so einem kitschigen Kitsch. Und die unendliche Geschichte ist einfach ein richtig gutes Märchen. Und
aber die unendliche Geschichte fällt auf jeden Fall auch öfter, wenn man über Lieblingsbücher spricht.
Weil es natürlich auch viele Deutsche bewegt hat, weil es ja so ein typisches deutsches Jugendbuch ist. Und hätte Michael Ende mehr Geduld gehabt, hätte meiner Meinung nach unendliche Geschichte sowas wie die Herr der Ringe werden können. Mhm. Diese Welt, die da gebaut wurde, das ist ja so ein riesen Kanon an Möglichkeiten, der, vielleicht ist es auch ganz gut, nur eben ein Buch hatte. Und ja.
Wie oft wurde der verfilmt? Öfter, oder? Oder nur einmal?
Einmal.
Einmal nur?
Ja, diese Bernd Eichinger-Verfilmung aus den 80ern oder Anfang 90er. Und der hatte dann zwei Fortsetzungen.
Ah, okay.
Genau, und
okay.
Die waren alle beide scheiße. Ja. Lustigerweise ist der zweite Teil Teil des ersten, also eigentlich des Buchs, mit dieser Hand und so. Das ist so, ja. Aber ich würde, also ich sehe gerade hier, ich gucke gerade in mein Bücherregal, da zum Beispiel sind da sehr, ich habe immer so, mein Bücherregal ist organisiert nach, was habe ich?
Mir ist direkt Hitler ins Auge gestoßen.
Ja, das ist ein toller japanischer Manga über Hitler. Also es ist die Biografie von Hitler als Manga.
Krass.
Das ist richtig gut, weil das ist eine Perspektive auf Hitler, die man so gar nicht kennt.
Ja.
So, das ist völlig, also wie ist, wenn jemand als, Japan hat ja sowieso so eine, sagen wir mal, perverse Liebe zum Führer.
Mhm.
Und wenn, aber das Buch zum Beispiel ist ganz toll, weil der Autor des Mangas ist Pazifist, weil er sein Bein verloren hat im Pazifikkrieg, also im Zweiten Weltkrieg auf asiatischer Seite. Und schreibt halt dieses Buch so aus einer krass pazifistischen Perspektive und eben dieses zeigt eben Hitler als ewig Enttäuschten, der immer zu schwach war und eben diese ganze Wut und dieser ganze Tod entstanden ist aus dieser persönlichen Enttäuschung. Das fand ich eine sehr, sehr schöne und auch als Manga eben interessante Art. Das, oder zum Beispiel hier ist daneben ein Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, ganz toll fand. Junji Ito ist auch ein Manga-Zeichner, der so ganz unheimliche Mangas zeichnet und der hat das Leben eines Schriftstellers aus Japan als Manga umgesetzt. Also ein Roman, den er geschrieben hat, No Longer Human, also Ich bin nicht länger menschlich, ist ein Buch von diesem Autor, der hat sich dann umgebracht nach dem Buch. Und dieses Buch hat er biografisch vermischt. Ganz tolles Buch, ganz toller Manga, kann ich sehr empfehlen. Ja, also könnten wir jetzt eigentlich einen Podcast dazu machen, weil wenn ich jetzt über jedes einzelne Buch hier in diesem Regal...
Es gab eine Frage, die habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, aber ob du auch Mangas liest und die Frage
ist damit, beantwortet. Ja. Also ich lese, ich habe früher sehr viel Mangas gelesen, also so Akira und Ghost in the Shell, also die Klassiker der 90er und 80er und habe dann ewig lange keine Comics mehr gelesen, habe dann irgendwann wieder angefangen Comics zu lesen, weil ich festgestellt habe, dass ich mich manchmal nicht auf Bücher konzentrieren kann und dann lese ich doch lieber einen Comic und da lese ich sehr gerne Mangas. Also Junji Ito, sehr zu empfehlen, purer Horror, selten was gelesen, was mich während des Lesens gefürchtet hat. Also diese Mangas machen einem Angst während des Lesens. Also kann ich empfehlen. Ja. Okay. Dann haben wir gleich zwei Fragen mit einer Klappe
beantwortet. Zwei Fragen beantwortet, genau. Spooky Steph fragt, was war die schrägste Bestimmung, die ihr bei den Reisen in Corona-Zeiten einhalten musstet?
Interessante Frage. Ich glaube jetzt gerade, was uns erwartet in Island, finde ich schon ziemlich schräg. Also wenn ihr nachkommt, dass ihr nicht den Flughafen verlassen oder nicht das Quarantänehotel verlassen dürft, obwohl wir uns innerhalb der EU bzw. des Schengen-Raums bewegen, was bedeutet, dass letztendlich niemand kontrollieren kann, ob ihr wirklich in diesem Hotel geblieben seid.
Ja.
So, das ist das.
Und dass wir das auch müssen, obwohl wir alle doppelt geimpft, getestet etc. sind.
Ich glaube, was ich wirklich schräg fand, war nicht diese Corona-Regelung in Syrien. Dass du an der syrischen, also die Kontrollen an der syrischen Grenze waren so, wie ich sie mir an der deutschen Grenze gewünscht hätte. Nämlich jeder verdammte Besucher muss einen PCR-Test machen. Und man muss sich das folgendermaßen vorstellen, der Grenzübergang Syrien-Irak-Fisch-Kabur heißt der, ist recht staubig. Man hat also eine trockene Nase und einen trockenen Rachen. Und dieser PCR-Test wird, ich würde sagen, mit einer gewissen, dieser Abstrich, Brutalität unternommen, wenn man so als Mitarbeiter, also man muss sich das so vorstellen, so wie Grenzbeamte Pässe stempeln, so hat dieser Mann die Nasen unseres Teams und auch meine Nase abgestrichen. Also es war so, dass man sehr stark würgend an diesem unter freiem Himmel bei 50 Grad einen Abstrich machen. Das war schon eine sehr bizarre Situation bezüglich Corona.
Na, bei so einer Trockenheit muss man auch irgendwie was rausbekommen.
Ja, also so trockene Popel wurden dann als Abstrichmasse benutzt.
Wir kommen zu einer meiner absoluten Lieblingsfragen. Die wird schnell beantwortet sein. LSBI0711 fragt, würdest du lieber gegen 100 Enten großen Pferde oder gegen ein Pferde oder gegen eine Pferde große Ente kämpfen?
Die Frage habe ich, als ich die bekommen habe, auch gesehen und habe mich gefragt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Frage, die schon anderen Menschen gestellt wurde. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich habe mein Buch unterbrochen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Und ich würde gegen keines dieser beiden, warte mal, 100 Enten große Pferde oder 100 Pferde große Enten?
100 Enten große Pferde. Also ganz, ganz kleine Pferde.
Ich würde versuchen, es ist ganz schwer. Also, ich glaube, ich würde weder gegen die kleinen Pferde noch gegen die riesige Ente kämpfen. Ich würde beides mal versuchen, eine Ente, wir fangen mal mit der großen Ente an, die zu zähmen, um
auf ihr zu reiten.
Auf ihr zu reiten. Also eigentlich, um ehrlich zu sein, auch um auf ihr zu reisen. Also eine pferdegroße Ente könnte mich auf jeden Fall tragen. Stimmt. Und ich könnte dann damit überall hinfliegen. Und wie geil wäre das bitte, wenn ich nicht mehr irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto fahren müsste, um irgendwo hinzukommen, sondern einfach auf dem Rücken einer riesigen, ist es ein Erpel oder ist es eine Ente?
Ja, da steht Ente.
Dann ist also es eine Ente, schade. Ente. Ich finde Erpel natürlich schöner. Stell dir vor, du fliegst mit so einem Erpel durch die Gegend.
Stark.
Die große Frage, die man sich dabei natürlich stellen muss, ist, wo kriege ich den ganzen Entenschnodder her? Also die muss ja irgendwas essen. Mhm. Also muss ich dann irgendwie alle Brandenburger Seen abschöpfen, damit ich diese Ente füttern kann.
Irgendwie ernähren kannst.
Und wie viel kackt diese Ente?
Und wie groß sind diese ist das, was rauskommt?
Ja, also riesige Flatschen. Also das ist schon eher so eine Downsize. Weil es gibt ja bei Pferden diese so Kacksäcke, die man hinten so ranhängt am Po, wenn die dann so irgendwie durch die Stadt laufen und damit die dann direkt da reinscheißen. Mhm. Lustiger Simpsons-Witz. Ist hier jemand, der reinscheißt? Aber das geht ja bei Enten nicht. Das ist ja so flüssig. Also würde meine Flugente, meine riesige Flugente dann eine Windel tragen? Gibt es Entenwindeln? Also so weit habe ich dann schon gedacht. So, wie sieht das aus? Wo sind die Eingänge für die Füße für diese Ente? Wie kriege ich die an diesen riesigen Watschelfüßen vorbei? Ist es so eine Klebwindel? Also so, das war die große Schwierigkeit. Und diese kleinen Pferde natürlich. Also einer meiner größten Wünsche ist es ja natürlich ein katzengroßes, also ich meine, stell dir vor, ein entengroßes Pferd. Das würde immer auf meinem Schoß liegen und ich könnte es streicheln. Und es würde so ganz kleine Äpfelchen essen und es würde auch ganz, ganz kleine hier Pferdeäpfel machen. Die so ganz niedliche, kleine.
Wie so Hasenköttel.
Ja, so Hasenköttel. Also ich glaube, von der Pflege leichter sind entengroße Pferde.
Aber davon 100 Stück.
Die anderen 99 würde ich verschenken. Müssen die dann in so einer Rotte leben? Also ist es. Ja, die Frage ist unpräzise formuliert. Man muss es, also, oder man muss da so die Bedingungen festlegen. Also wenn die in einer Rotte leben müssten, dann würde ich sie wahrscheinlich nach Brandenburg bringen, so ein kleines Gehege, und dann durften die da leben. Und manchmal würde ich eins zum Streicheln rausnehmen aus diesem, aus dem Gehege. Wenn man die einzeln haben könnte, würde ich die wahrscheinlich an so Rentenheime, Kinderheime, Gefängnisse, Krankenhäuser vergeben damit. Weil ich meine, so ein Pferd macht wirklich jeden Menschen glücklich. Ein entengroßes Pferd.
Ein entengroßes Pferd eigentlich? Würde mich auch glücklich machen, obwohl ich ja kein Pferdefreund bin. Aber wenn die Enten groß wären, das wäre schon süß.
Ich verstehe diesen Satz im Übrigen. Ich bin kein Pferdefreund sehr gut. Ich finde Pferde wirklich angsteinflößend.
Ja, ja, die sind mir irgendwie suspekt.
Das sind halt
irgendwie aber so geht es vielen, glaube ich,
auch. Das ist auch so stelle ich mir so ein bisschen so vor 30.000 Jahren die ukrainische Steppe vor, wo so Wildpferde, das sind halt, die treten dich halt tot. Das ist so wie Zebras. Ja. Das sind auch so, auch sind die tot.
Und dass sie auch einfach so, dass 80% ihres Tages daraus besteht, dass sie einfach nur stehen und gucken.
Und der Rest und ist so irre Rennen, bis die so glitzern. Die glitzern ja dann immer so, wenn Pferde an so schwitzen. Und dann dieser irre Blick von Pferden macht mir auch mal Angst. Dieses so, der Blick, du kannst ja auch, du musst dich ja rumbewegen, um so ein Pferd ins Auge. Also nee, das ist so. Aber in klein?
Schon in sehr klein süß. Ist es süß.
Wie wiehern die eigentlich dann so?
Wie ungefähr das, so, wenn das klingt.
Ganz toll. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also gar nicht kämpfen, sondern eher zähmen und damit spielen.
Zähmen und lieb.
Oder damit zur Arbeit fliegen.
Ja. Ja. Neben dem Flugzeug her.
Ja. Das ist auch geil. Das ist ein bisschen hier wie heißt denn dieses.
Nils Holgersson.
Genau. Ja. So, der fliegt doch auf einer Gans oder so.
Ja, der fliegt auf einer Gans. Ja.
Also genau, ich bin dann der Nils Holgersson von Berlin. Also Kevin Botkowski würde ich dann heißen. Kevin Botkowski aus Berlin-Lichtenberg fliegt mit seiner Ente zur Arbeit.
Anjoschka 178 fragt, woher kommt deine Japan-Affinität?
Also, das ist eine schöne Geschichte. gefühlt habe ich die auch schon mal in diesem Podcast erzählt, aber es sind ja neue Hörer dazugekommen. Und zwar, bin in einer Familie aufgewachsen, in der sehr viel gelesen wurde, bedingt dadurch, dass mein Vater Literatur- und Kulturwissenschaftler ist und meine Mutter ist Buchhändlerin. Als mein pubertären Widerstand habe ich mich nicht entschieden, Drogen zu nehmen, sondern ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich lese nicht mehr. Ihr könnt mir mal einen Buckel runterrutschen, ich höre auf, Bücher zu lesen. Habe dann angefangen, sehr viele Comics zu lesen. Erstaunlicherweise habe ich gerade ein neues Bücherregal mir gekauft und meine Comicsammlung ist in diesem alten Bücherregal gewesen und ich habe echt noch meine ganzen Comics von 1990 bis 98, was irgendwie lustig ist, sehr viele Simpsons-Comics auf jeden Fall, Spawn, habe nur noch Comics gelesen, nur noch lustige Taschenbücher, die ich leider nicht mehr habe. Und meine Eltern hat es sehr, sagen wir mal, traurig gemacht, dass ich aufgehört habe zu lesen, weil sie das immer sehr schön fanden. Es wurde auch in meiner Familie sehr lange vorgelesen. Und daraufhin hat meine Mutter mir entschieden, ein Buch zu schenken, als ich 16 war, in dem es ganz viel um Sex ging. Und ihr Trick war, mich so wieder ins Lesen, also mit der pubertären, sagen wir mal, Verirrtheit, was die eigene Sexualität betrifft, hat sie mich dann wieder ins Lesen reingelockt. Und das war ein Buch eines japanischen Autors und es war ein ziemlich anspruchsvolles Buch. Aber ich habe es trotzdem gelesen, weil ich mich immer dann von Sexszene zu Sexszene gekämpft habe. Hast. Was meine Mutter nicht wusste, ist, dass sehr viel in diesem Buch auch vergewaltigt wird, weil es ein Buch über einen Krieg zwischen Korea und Japan ist. Das war dann recht unangenehm. Es gab aber auch schöne Sexszenen in diesem Buch. Und es ging um so eine Gruppe von Jugendlichen, die in einem Dorf leben, wo alle Erwachsenen verschwunden sind plötzlich. Und das fand ich total cool. Und dieses Buch hat mir unabhängig, also erstaunlicherweise der Effekt, den dieses Buch auf mich hatte, war nicht Mensch, mega Sexszenen, sondern die Art und Weise, wie Natur und Situationen beschrieben wurden in diesem Buch, hat mich krass fasziniert. Also so bis heute, wenn man japanische Bücher übersetzt liest, hast du so, und das nennt sich so magischer Realismus. Und der bekannteste Vertreter dieses magischen Realismus ist Haruki Murakami, den ja sehr, sehr viele in Europa auch kennen. Das ist einer der bekanntesten japanischen Autoren. Dass du liest eine Szene, du liest eine Naturbeschreibung und irgendwie schwingt da immer irgendwas mit. So, da ist immer irgendwie sowas dahinter oder da wird was vermutet. Und das fand ich so faszinierend, dass ich danach einfach fast alle Bücher, die es von japanischen Autoren übersetzt in Deutsch gab, gelesen habe. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, Japanisch zu studieren, weil ich mich gefragt habe, woran liegt das? Dann aber schon wusste, es liegt an der Art der Sprache, wie funktioniert die japanische Sprache. Und ich wollte japanische Bücher im Original lesen. Und so ist meine Begeisterung für japanische Literatur, die japanische Kultur und Japan entstanden. Das hat auch zum Beispiel gar nichts mit Mangas zu tun. Also ich habe damals eben ein paar Mangas gelesen, das fand ich aber eher unspannend, weil nämlich die große Kunst des Beschreibens wird da ja übernommen durch die Zeichnung. Also du hast gar nicht mehr diese magischen, realistischen Beschreibungen von einer Landschaft, sondern du siehst es ja auf dem Bild. Und das Erstaunliche war, dass in meinem Japan-Studium, ich habe dann Japanisch auch studiert, waren, ich würde sagen, 70% meiner Kommilitoninnen waren Manga-Nerds oder Anime-Nerds. Ja. Und die waren dann halt so geil, die kamen dann wirklich so wie auf der Leipziger Buchmesse schon so mit so bunten Haaren in die Uni. Und meine Dozentin war so eine ultra brutale ostdeutsche Dozentin von der Humboldt-Universität und die hat die halt sofort krass aussortiert. Da war dann so die erste Aufgabe, das war richtig krass, die erste Woche, du musstest innerhalb von einer Woche das japanische Alphabet auswendig lernen. Und das sind zweimal um die 50 Schriftzeichen. Mhm. Also über 100 Schriftzeichen, die du verstehen musstest, wann man sie benutzt und du musstest sie zeichnen können. Und das hat eine Woche hat sie uns dafür Zeit gegeben und wer das nicht geschafft hat, ist rausgeflogen. Also es wurden schon in der ersten Woche, glaube ich, 60% ausgesiebt. Ich, alter Streber, der ich nie in meinem Leben war, in diesem Studium aber schon, habe im Sommerkurs schon dieses Alphabet auswendig gelernt, weil ich so rein wollte und dann konnte ich so, easy, Hiragana, Katakana, kann ich. und deswegen bin ich da weitergekommen. Aber so begründet sich auf jeden Fall meine Leidenschaft für Japan.
Und kannst du jetzt noch Bücher im Original lesen?
Nein, Japanisch? Ich konnte auch nie Bücher im Original lesen. Soweit hat es nicht gereicht, weil das ist ja so, Studieren ist ja so theoretisch. Also wir hatten sehr viel Sprachunterricht. Also ich hatte ein Jahr lang jeden Tag 8 Stunden Japanisch. Und wir haben im Büro vor kurzem, haben wir ja meine alten Japanisch-Vokabelhefte gefunden. Und ich war so, ich war so beeindruckt. Alter, so viele hier, also Kanji, also es gibt Kanji sind diese Schriftzeichen, diese ursprünglich chinesischen Schriftzeichen, die man auch aus China kennt. Und davon konnte ich mal so 400, was mega viel ist. Und ich konnte die Vokabeln und sowas wie, das habe ich mal gelernt, so Wörter wie Telefonwählscheibe. So was man auch überhaupt nicht braucht. Und das hat mich irgendwie glücklich gemacht zu sehen, dass ich so eine Leidenschaft mehr hatte, aber es hat nie gereicht zum aktiven Verstehen, nie gereicht zum aktiven Sprechen. Was ich aber kann, ist, wenn ich jetzt noch in Japan bin, ich kann viele Schilder, viele Wegweiser, ja, das kann ich ja alles noch lesen.
Ja. Findest dich zurecht.
Ich finde mich zurecht. Ich kann auch noch so grob ein kleines, also ich kann kein Gespräch führen, aber ich kann nach was fragen und kann die Antwort verstehen einigermaßen. Und was mir auf Reisen in Japan immer sehr nützlich war, auch bei Interviews, die übersetzt werden durch einen Übersetzer oder durch eine Übersetzerin, ich verstehe die Sprachmelodie. Also ich weiß ungefähr, worauf der Mensch hinaus will. Und es hilft mir im Gespräch, richtig an der richtigen Stelle zu nicken oder zuzuhören aktiv.
Ja.
Und ja, das ist übrig geblieben. Und meine große, ich bereue das bis heute, dass ich einfach diese Sprache nie so perfektioniert habe, dass ich sie richtig sprechen kann. Aber unser Buchhalter Hannes, der am Anfang dieses Podcasts schon mal kam, mit dem, den habe ich ja im Studium kennengelernt. Also Hannes arbeitet bei uns deswegen, weil wir Freunde geworden sind im Studium. Und weil er ein so toller Buchhalter ist. Und der hat es wirklich viel, viel länger studiert als ich, kann auch viel, viel besser Japanisch als ich, aber kann auch nicht so wirklich diese Sprache so benutzen. Mm. Also der kann zwar noch mehr reden als ich. Also ich kann mich erinnern, ich war mit Hannes zum ersten Mal in Japan und wir waren beide besoffen in einem Club und haben auf Japanisch mit Menschen geredet. Und ich kann mich erinnern, mein Gespräch war, welchen Beruf machst du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und Hannes hat sich darüber unterhalten, dass Michael Jackson möglicherweise ein Pädophiler ist. Und das fand ich, Michael Jackson, Pädophiler, das fand ich total faszinierend. Diese, da konnte man den Unterschied erkennen auf jeden Fall. Also war nämlich in der Zeit, als gerade diese großen Gerichtsverhandlungen waren, das war glaube ich so Anfang 2000, das war für die Recherche für das sexistische Buch. Kann ich mich noch erinnern.
Ja, also, ja,
da war ich in Japan zum ersten Mal in meinem Leben mit Hannes auf Recherche und wir waren halt in einem Club und ich brauchte halt so Club-Szenen und wollte wissen, was gibt eine ich betone nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, dieses Buch ist ein Roman. Es gibt eine fiktive Szene in diesem Buch, die in einem Club spielt und diesen Clubabend habe ich dafür benutzt. Ja, und Hannes hat sich eben über Pädophile unterhalten. Das fand ich immer sehr krass. Ich hätte gerne einen Gin Tonic. Gin Tonic, Kudasai.
Und hast du irgendwie Ambitionen, das nochmal zu reviven?
Immer wieder, aber es ich schaff's nicht.
Ja.
Das ist einfach, ich habe dafür keine Zeit.
Einfach Zeit.
Ja, du brauchst einfach sehr viel Zeit dafür und Es reicht irgendwie mit Menschen, die mir was bedeuten, in Japan zu sein, Menschen, die mir sehr viel bedeuten, in Japan zu sein und dann vor denen so mit Japanisch, keine Ahnung, im Kino eine Kinokarte kaufen oder irgendwie Churros, was sehr gerne im Kino gegessen wird in Japan.
Echt?
Ja.
Mexikanisch Churros? Ja,
und die schmecken auch richtig gut. Es gibt da so regenbogenfarbene Churros. Schmeckt köstlich. Und das ist auch wirklich, also da an diese Churros, an so Kino, das sind dann auch so besondere Erinnerungen, wenn man dann auf Japanisch das bestellt und dann einen amerikanischen Film guckt. Mit lauter Japanern, das ist einfach toll.
Dieser Baba fragt, kannst du im Urlaub eigentlich noch runterkommen bei allem, was du auf der Welt siehst?
Ja, ich kann sehr gut im Urlaub runterkommen und ich muss auch Urlaub machen und ich mache leider, Kaspar hat es vor kurzem mitbekommen, die Stimmung kippt im Büro, weil ich einfach krass überarbeitet bin und also ich schaff's nicht, Urlaub zu machen. Also es gibt irgendwie, dieses Jahr war für mich ganz furchtbar. Seit März ist Urlaub irgendwie so mal Freitag bis Montag frei haben. Bei anderen heißt es Wochenende. Bei mir ist es dann gleich ein Urlaub. Und meine Laune wird dann irgendwann schlechter. Also ich weiß das und bin dann auch so sehr vorsichtig, entschuldige mich auch. Oder bin schneller reizbar, aber auch noch auf einem erträglichen Niveau. Und jeder weiß ja, dass die Überarbeitung der Grund dafür ist und nicht, du bist ein Arsch. Und ich brauche tatsächlich auch Urlaub und komme auch runter und mache dann als Urlaub den wirklich schlimmsten Urlaub, den man sich vorstellen kann. Ich liege auf dem Rücken und lese Bücher. Ich möchte kein Abenteuer, ich möchte mich nicht unterhalten, ich möchte nichts konsumieren, ich möchte nur lesen. Und ich glaube, Leute, die mir auf Instagram folgen, erkennen immer genau daran, wann ich Urlaub mache, weil dann, also ich lese relativ viel, so zwischen 30 und 50 Bücher im Jahr. Und im Urlaub schaffe ich dann meistens aber auch 20 Bücher. Es sind dann, weil ich einfach dann so am Stück einfach im Kopf eines fremden Menschen sein möchte und nicht in meinem eigenen Kopf. Und das ist für mich Urlaub. Und ich möchte auch nichts erleben. Ich möchte kein Backpacking mehr machen. Das habe ich alles früher erledigt. Haken hinterreicht. Ich möchte wirklich nach oben gucken und nach vorne. Das reicht mir. Also ich komme gut runter und ich brauche auch bald wirklich großen Urlaub. Also ich habe jetzt schon, ich muss eigentlich den ganzen Januar frei machen. Weil, was ich komisch finde, und du als Mitarbeiter und Kollege in dieser Firma, dadurch, dass alles super schwer ist, mit Drehen, durch Corona, dass alles total durcheinander ist. Aber trotzdem waren wir viel unterwegs dieses Jahr. Und das ist irgendwie, jetzt kommt noch Grönland und vielleicht fahren wir auch noch nach El Salvador.
Ja, also es wurde auf jeden Fall viel gedreht.
Ja.
Ja.
Aber es kommen so wenig Filme. Das ist so lustig, es verschiebt sich alles. Es ist halt
verschiebt sich alles ins nächste Jahr, ins übernächste Jahr fast schon.
Und ja,
also das, was wir jetzt in Grönland drehen, läuft ja dann auch erst 22, ja, vielleicht sogar erst 23.
Ich glaube, das kommt 22.
Ja, glaube ich auch.
Aber wir hatten zum Beispiel gestern Abend großes Pro7-Treffen. Was machen wir für Themen in den nächsten 2 Jahren? Und das ist so krass, da redest du halt so über Zeiträume, weil du weißt, also weil wir ja mittlerweile auch diese großen investigativen Filme machen und man redet über diese Themen und das, du weißt einfach, das dauert halt ewig. So, das wird einfach sehr lange dauern, bis dieser Film kommt. Und dann hast du im Gegensatz zu früher die erste Staffel Uncovered, das war so von März bis Oktober wird gedreht und der Rest der Zeit wird nachgedacht. So, und das war geil. Also ich kam dann Oktober wieder total zerfickt, um ehrlich zu sein. Also ich bin ja in der ersten Staffel Uncovered sind wir 500.000 Kilometer geflogen am Stück. So, da gab es manchmal so so 7 Wochen drehen am Stück, so ohne eine Pause. Und ich war total fertig, aber es war irgendwie toll. Und jetzt ist es so, du fängst am 1. Januar an zu arbeiten und hörst am 31. Dezember auf. Und irgendwie, das ist sehr ungesund. Da muss ich auf jeden Fall an mir arbeiten. Allerdings kam dieses Jahr auch das Buch noch hinzu, was sehr anstrengend war. Also ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, das wird auf jeden Fall, das Buch wird krass. Also nicht als Eigenlob, sondern das ist sowas Düsteres, sowas Schmerzhaftes habe ich, glaube ich, einfach noch nie geschrieben. Da gibt es auch, also ich weiß nicht, ob die Leute sowas dann wollen, aber ich wollte mich auch nicht verstellen. Also ich hatte auch gar keine Lust, irgendwie was Heiteres zu schreiben oder so, sondern einfach so, einfach wie ist die Welt gerade? So wie nehme ich sie wahr? Und für die, die nicht so gerne lesen und die noch den kleinen Prinzen als Lieblingsbuch haben, es wird auch ein Hörbuch geben.
Es wird ein Hörbuch
geben. Ich wollte ja in diesem Podcast ein Kapitel vorlesen, habe dann den Verlag gefragt, darf ich ein Kapitel vorlesen?
Die haben da noch was vor.
Es wird ein Hörbuch geben, muss das denn sein? Und ich werde die aber nochmal überreden, dass man so als Teaser in diesem Podcast nochmal ein Buch vorliest.
Und sprichst du das selber ein? Oder
der Verlag möchte, dass ich es selber einspreche. Lustigerweise übe ich ja gerade mit den Kolumnen, ohne zu wissen, dass es eine Übung war. Ich bin jetzt schon eher ein Schnellvorleser. Also das Buch ist dann relativ schnell durch, schön in 40 Minuten.
Knackig einmal durchgezogen.
Ende.
Gut, dass man auf Spotify diese 0,5 Geschwindigkeitsoption hat.
Ja. und ja, mal gucken. So, aber ich werde, glaube ich, trotzdem was einfach vorlesen. Was war eigentlich die Frage, die habe ich schon vergessen. Also ob ich noch Urlaub machen kann. Ja, also ich kann Urlaub machen, ich brauche auch Urlaub und ich brauche sehr langweiligen Urlaub. Das ist so die Bedingung. Also ich verstehe mittlerweile Eltern, die so Cluburlaube machen. So, ich kann das total nachvollziehen. Oder so, dass du an einem Ort bist, einfach dann die Fresse halten.
So deine 2 Wochen haben. Im All-Inclusive-Hotel.
Ja, also ich bin immer noch kein All-Inclusive-Fan, das mache ich nicht. Aber ich bin so, ich brauche gewohnte Umgebungen zum Beispiel. Also ich mache eigentlich nur Urlaub an Orten, damit ich will nichts entdecken. Also wirklich nicht. Reicht. So ein Jahr Arbeit als Journalist reicht, um genug entdeckt zu haben in seinem Leben.
LD fragt, würdest du mal auswandern?
Nein. Das ist eine Frage, die ich mich schon oft gefragt habe, aber ich würde auf gar keinen Fall auswandern wollen. Ich lebe sehr gerne in Deutschland, also ich lebe sehr gerne in Berlin. Und was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass ich zum Beispiel mal ein halbes Jahr in Tokio lebe oder ein halbes Jahr in Island lebe. Aber das sind auch die beiden einzigen Länder, wo ich es mir vorstellen könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, auszuwandern. Unter keinen Umständen. Ich möchte nicht woanders leben. Ich möchte nicht einer von diesen Expats sein, der irgendwann alle Menschen hasst um sich rum und sagt, ich bin der Geilste und alle Thailänder sind doof, weil das erlebt man oft bei Expats zum Beispiel in Südostasien, dass die dann alle so doof finden. Nee, habe ich gar kein Interesse. Ich möchte hier gerne in Berlin alt werden. Ich möchte in meiner Wohnung an einem spezifischen Ort in Berlin, in der die Straße, die ich so liebe, diese Wohnung, die ich so liebe, ich will einfach hier so als mit dem Rollstuhl auf den Balkon geschoben werden. Ist nicht so schlimm.
Ist sie denn rollstuhlgerecht, die Wohnung?
Ich mache sie ja gerade rollstuhlgerecht, schon mal als Vorbereitung in 40 Jahren. Aber sie ist auf jeden Fall rollstuhlgerecht. Es gibt eine Rampe unten, die Treppe komme ich hoch.
Und es gibt einen Fahrstuhl.
Ja.
Dann steht dem jetzt nichts mehr im Wege, hier alt zu werden.
Geiler, wirklich ein ganz eleganter Übergang zur nächsten Frage. Dann steht dem Rollstuhlfahren ja nichts mehr im Wege. Nächste Frage.
Hanjas fragt, wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Podcast oder nie wieder Uncovered?
Tja, das ist so, ich glaube dann eher nie wieder Podcast. Ja, weil wenn es gäbe diesen Podcast, ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, diesen Podcast, also ich erlebe ja sehr viel in meinem Leben durch Uncovered und berichte davon in diesem Podcast. Also es wird, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche eine Folge aus Island geben und übernächste Woche gibt es eine Folge aus Grönland. Also das ist ja schon toll, irgendwie die Hörerinnen und Hörer beziehungsweise die Hörenden mitzunehmen auf diese Reise. Und ich glaube, dann würde ich eher auf den Podcast verzichten als auf Uncovered.
Ja.
Erstaunlicherweise gibt es ja viele Hörerinnen und Hörer, die die Sendung gar nicht kannten, den Podcast hören, aber die Sendung nicht kannten. Und dann erst die Sendung geguckt haben. Also ich dachte immer, man hört den Podcast nur, wenn man die Sendung kennt. Aber es gibt es irgendwie in beide Richtungen.
War ja ursprünglich auch mal so gedacht, dass es eigentlich so ein begleitender Podcast zur, also ausschließlich zu Uncovered und den Reisen werden soll.
Ja.
Ist es ja auch immer noch. Aber es ist halt auch noch sehr viel anderes dazugekommen in den letzten Jahren.
Können wir ganz kurz mal eine Unterbrechung dieses Podcasts machen? Ich muss eine Frage stellen.
Ja.
Das haben wir noch nie gemacht, aber diese Frage möchte ich nicht im... Ich glaube, man kann sogar einfach nur Pause drücken, ne?
Geht.
Jetzt läuft's weiter.
Ja.
Sehr gut.
Genau, wo war stehen geblieben? Also die Frage ist beantwortet, glaube ich.
Die Frage war beantwortet, genau. Juana K. fragt, wie war dein Volontariat damals?
Das war sehr wichtig für mich und sehr anstrengend. Ich hatte zwei Chefs, mit denen ich mich sehr verstritten habe nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit. Und das erste Jahr war aber sehr toll. Also ich habe einfach wirklich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe gelernt, irgendwie unter Druck extrem schnell, extrem viel schreiben zu müssen und habe so einfach redaktionelle Abläufe. Es war irgendwie ein Heft, was alle, ich glaube, alle, also 10 Hefte pro Jahr sind erschienen von diesem Videospielmagazin G. Irgendwo hier steht, da oben steht auch noch in meinem Arbeitszimmer die erste Ausgabe. Also die erste Ausgabe war gleich eine Titelgeschichte, die ich natürlich total verkackt habe. Aber es war eben so, ja, ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe auch ein wirklich riesiges Trauma durch meine damaligen beiden Chefs bekommen, die einfach wirklich die größtmögliche Form eines Arschlochs waren. Von missgünstig, hässlich, beleidigend, irgendwie sich darüber lustig machen, dass ich aus dem Osten komme. Also man dachte wirklich so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und damals war das aber noch so, dass man das hinnahm, so irgendwie so homophobe Beleidigungen, so Witze machen darüber, dass irgendwie mein Opa Widerstandskämpfer war. Also wirklich furchtbarste Arbeitsumstände. Man nahm es aber so hin, weil man dachte, das ist eben so. Man wird beleidigt.
Da muss man durch.
Da muss man durch. Und ich habe da eben in diesem Volontariat auch gelernt, also du als Volontär kennst es, Kaspar, von uns. Ich möchte niemals ein Arschloch zu Volontären sein. Ich möchte niemals jemand sein, der irgendwie so seinen eigenen Anspruch an Macht damit erhält, dass er den Schwächsten einer Redaktion zur Sau macht. So, und zwar, ging zum Teil so weit, dass andere Redakteure, mit denen die haben sich dann so schützen mussten, die sich vor mich stellen. Also wenn dann irgendwie wieder so eine Beleidigungstirade des Textchefs losging, hat dann der stellvertretende Chefredakteur Heiko, mit dem ich bis heute befreundet bin, sich vor mich schützend gestellt und meinte so, lass das jetzt mal, das ist echt nicht cool. So, und ich habe das durchgezogen, die 2 Jahre. Also das erste Jahr war super, das zweite Jahr war dann nur schrecklich. Ich habe das durchgezogen, aber es gab wirklich nicht selten die Momente, wo ich auf der Treppe rauchend saß und geweint habe und meine Oma oder meine Mutti angerufen habe, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Oder meine Freundin damals, weil es einfach so unerträglich war und diese beiden Menschen so unfassbar ekelhaft waren. Also so, dass ich da bis heute auch drüber spreche. Das ist wie ein Trauma. Das ist richtig krass. Aber ich habe von diesen beiden Männern auch sehr viel gelernt. Man muss es auch sagen. Also das ist, wie man eben nicht eine Redaktion führt, habe ich gelernt. Aber eben auch, wie man schnell Ideen entwickelt, wie Kreativität funktioniert. Und ja, würde ich sagen. Das Volontariat war außerordentlich wichtig für mich. Aber es war auch wirklich eine der anstrengendsten Erfahrungen, die ich hatte im Berufsleben.
Ja.
Und das Erstaunliche ist, dass diese beiden Männer zum Beispiel bis heute nicht mit mir sprechen. Also bis heute hat sich das durchgezogen. Vor kurzem schrieb mir einer dieser beiden Männer, der besonders schlimm zu mir war, auf Instagram. Irgendwie war ich früher eigentlich scheiße zu dir. Ich so, ja, ich wollte mich irgendwie entschuldigen. Bin halt psychisch krank. Also er hat eine schwere Depression, hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und ich fand es so krass, weil ich finde, ja, das ist okay, aber es entschuldigt trotzdem nicht alles. So, das ist so... das ist ein bisschen so, um einen ganz drastischen Vergleich zu machen, wenn man einen Menschen ermordet, weil man psychisch krank ist, entschuldigt es nicht den Mord.
Mm.
So, es entschuldigt es einfach nicht.
Aber es rechtfertigt. Nee,
nee, nee, also nee. So, nee, das ist nee. So, der Mensch ist tot, der Mensch ist, ein Leben wurde zerstört, weil jemand anderes psychisch krank ist. Und das ist traurig für den psychisch Kranken, aber auch für den Toten.
Ja.
So.
Ja.
Und deswegen fand ich das so. Okay, und dann war das dann so, komm, wollen wir mal irgendwie skypen, war dann das Angebot. Und dann hatte ich zweimal keine Zeit und dann hörte das auch schon wieder auf. Und dann dachte ich so, geil, das ist, glaube ich, diese Mechanismen bleiben. Also auch dieses ich hatte so ganz großen Zweifel, wie meinte die Person das. Und der andere arbeitet mittlerweile bei Spiegel Online. Und den habe ich irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung getroffen. Und es war so frostig, diese Begrüßung. Ich dachte, was ist denn los? Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Also so, ich bin und war eine nervige Person, das weiß ich, aber das rechtfertigt nicht dieses wirklich, ich habe auch wirklich in meiner gesamten beruflichen Laufbahn nie wieder zwei so krasse Arschlöcher getroffen wie diese beiden Männer. Also ich habe wirklich viele Arschlöcher in meinem Leben getroffen und Idioten und auch Frauen als Arschlöcher und Idiotin getroffen, aber die beiden sind wirklich die Könige der Arschgeigen.
Und dann beide gleich im Doppelpack.
Ja, also das kann man, also ich weiß, dass sie auch andere Volontäre hatten schwierige Erfahrungen mit ihr, aber wirklich keiner so krass schwierige Erfahrungen, wie ich sie hatte.
Haben sie dich aus irgendeinem Grund einfach gefressen?
Es gab diesen Grund, also ich habe eine Reportage geschrieben, also der Bruch war ein Preis, den ich gewonnen habe. Ich habe eine Reportage geschrieben als Volontär über ostdeutsche Videospiele und die wurde vom Textchef natürlich redigiert. Das ist die Aufgabe des Textchefs auch. Und der erste Satz war, als ich nominiert war für diese Reportage von ihm, die habe ich doch geschrieben. Also nicht, ich freue mich für dich, dass du eine Auszeichnung bekommst, das haben wir ja zusammen toll hinbekommen, sondern einfach eine Beleidigung. Dann habe ich diesen Preis gewonnen für diese Reportage und dann seitdem war es eigentlich scheiße. Ja, also mein Volontariat war interessant, sagen wir es mal so.
Scheint meins ein bisschen harmonischer
abzulaufen. Ja, es ist auf jeden Fall harmonischer. Also so, was ist das neue Motto unserer Firma? Menschlich stimmt's.
Menschlich stimmt's, genau. Interessante Frage von Dennis Mause. Tipps und Verhaltensregeln im Schwimmbad, zum Beispiel gegen Atemwegsreizungen oder auch untereinander im Schwimmbad.
Also ich hatte noch nie eine Atemwegsreizung im Schwimmbad. Ich weiß nicht,
war was mir auch neu.
Also ich weiß, dass Chlor macht schon die Atemwege gereizt, aber dann gibt es den Tipp, es gibt sehr viele moderne Schwimmbäder, die ihr Wasser mit Ozon reinigen. Also das zum Beispiel das Velodrom reinigt sein Wasser mit Ozon, also dann hast du nicht mehr diesen Chlor-Sache. Aber wenn du schon anfängst zu husten, wenn du in ein Schwimmbad gehst wegen des Chlorgases, solltest du einfach auch schnell wieder rausgehen und die Feuerwehr anrufen. Das sollte nicht so sein. Und wenn es stark nach Chlor riecht, weiß man, das Wasser ist extrem dreckig.
Ja.
Also umso stärker es nach Chlor riecht, umso dreckiger ist das Wasser. Ja. Aber dann würde ich auch nicht ins Wasser gehen. Allerdings, das Chlor macht ja seine Arbeit. Und Regeln, ja, es ist schwierig. Es gibt international ungeschriebene Schwimmregeln, aber es hält sich kaum einer dran. Also links überholen, dann bitte auf der Schnellschwimmerbahn schnell schwimmen und nicht rückenschwimmen. Auf der Rentnerbahn bitte wirklich auch nur langsam schwimmen.
Nicht vom Beckenrand springen.
Nicht vom Beckenrand springen, das machen natürlich alle sehr gerne, aber das ist okay. Aber zum Beispiel, was ich wichtig finde, ist bitte Po waschen, bevor man ins Wasser kommt, weil einer der Gründe, warum es nach Chlor riecht, sind diese Verkotungen im Chlor. Das ist der Fachbegriff im Übrigen dafür.
Oh Gott.
Verkotung des Wassers. Ich habe mich mal mit einem...
Ich kann nie wieder schwimmen gehen.
Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der in Berlin die Berliner Bäderbetriebe so als oberster Sicherheitschef, und der war mal auf einer Party und dann hat er erzählt, ich bin der oberste Sicherheitschef von der Berliner Bäderbetriebe. Und da meine ich so... Ist es wichtig, sich wirklich zu duschen, gründlich? Und er so, ja, weil die Verkotung nimmt sonst zu. So, was gibt es für Regeln? Ich bin ein großer Freund der Badekappe, weil ich diese, ich nenne es immer die Haarkoralle, das sind so Korall, so Haarbüschel mit Pflaster vermengt. Das finde ich schon unangenehm. Und sonst nett sein. Also, aber ich finde, im Schwimmbad sind alle immer sehr nett. Also es gibt immer so, ich kenne so einen älteren Herrn, der bei mir immer im Velodrom mitschwimmt, der ist einmal über mich rüber geschwommen, weil ich zu langsam für ihn war und hat mich dann irgendwie am Beckenrand beleidigt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, na gut, wenn ich so alt wäre wie Sie, müsste ich auch schneller schwimmen, weil das Leben auch bald vorbei ist. Ich war wütend.
Ja.
Und dann hat er gelacht und dann habe ich gelacht und dann standen wir beide danach noch nackt geduscht zusammen.
Ja.
Zufälligerweise. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns zum Nacktduschen verabredet haben und dann...
In fünf Minuten dann?
Das ist aber so, jeder Konflikt, der im Schwimmbad ausgetragen wird, der endet unter der Dusche, weil wenn man dann irgendwie mit seinem schrumpeligen Duschpenis dann da steht und sich Shampoo borgt, dann ist es okay.
Dann sind wir alle gleich.
Ja. Ach, das passt. Die Kolumne, die ich gleich vorlesen werde, im Anschluss dieses Podcasts, die dreht sich ums Schwimmen.
Ja.
Weil ich gestern früh schwimmen war und schnell noch eine Kolumne schreiben musste. Und dann dann schreibe ich doch einfach nochmal schnell über meinen Velodrombesuch.
Ich wollte mir jetzt übrigens angewöhnen, einmal in der Woche schwimmen zu gehen, weil das habe ich dir ja schon erzählt. Ich habe festgestellt, dass ich 500 Meter von meiner Wohnung entfernt ein Schwimmbad habe.
Ja.
Und war jetzt einmal da, war total angefixt, habe jetzt gesagt, okay, ich ziehe das durch. Habe auch einen Kollegen, mit dem ich das durchziehe. Und dann habe ich mir jetzt ja ein neues Tattoo stechen lassen und habe vollkommen vergessen, dass du mit dem Scheißding einfach 6 Wochen lang nicht baden gehen kannst.
Warum?
Weißt du, weil es ja eine offene Wunde ist im Prinzip, die halt erstmal abheilen muss. Ja, also das heißt auch zwischen 3 und 6 Wochen, ich mache 2,5 bis 3 draus.
Ja, wenn man schwimmen geht direkt mit seinem Tattoo, dann hat man so ein schönes,
ausgewaschenes,
einmal durchgespült mit Chlor. Ja, sehr schön,
aber du weißt, ne,
die Schwimmregel ist, einmal ist keinmal, zweimal ist Erhalt, dreimal ist Verbesserung.
Wöchentlich.
Ja. Okay. Einmal ist keinmal, zweimal ist Leistungserhalt, dreimal ist Verbesserung.
Okay. Naja, ich hatte auch überlegt, zweimal die Woche schon
zu gehen. Ich würde zweimal die Woche gehen und irgendwann machst du es automatisch dreimal, weil du besser werden willst.
Ja, aber ich suche mir natürlich immer schon die Tage raus, wo es 3,50 kostet.
Ja, so als Pfennigfuchser ist das auch richtig.
Ja.
Ich gehe aber auch meistens, ich gehe in der Mittagspause oft schwimmen.
Gibt es eigentlich so Abo-Karten?
Ja, es gibt es, aber die lohnen sich nicht, weil es die nur für 5,50 gibt. Und dann gehe ich auch oft bei 3,50 schwimmen und dann verlierst du 2 Euro.
Ja.
So, und,
ja. Das macht wenig Sinn.
Das sehe ich nicht ein.
Das sehe ich auch nicht ein. Okay, gerade wenn die Verkotung zunimmt.
Das wird der Titel, dieses Podcasts.
Die Verkotung nimmt zu.
Gerade wenn die Verkotung zunimmt.
Claudia Ude Liebert fragt. Das ist immer so das Tolle an diesen Fragefolgen. Es gibt immer so krasse Themenbrüche.
Ja.
Dein Lieblingsbrettspiel.
Mein Lieblingsbrettspiel?
Ja.
Ist ein bisschen wie bei Büchern.
Mhm.
Ändert sich natürlich auch immer wieder, aber wahrscheinlich mein Lieblingsbrettspiel ist zurzeit Scythe, also das englische Wort für Sichel. Das ist so ein 4x4, das ist so eine Strategiespiele sind das. Super nerdig, ich höre auch an der Stelle jetzt darüber zu reden. Schluss. Wie spät ist es eigentlich? Weil ich muss nämlich um 9:30 Uhr zum Flughafen.
Das ist, es ist 9:09 Uhr.
9:09 Uhr, dann machen wir noch 2, 3 Fragen und dann lese ich
vor. Es sind jetzt noch 5 Fragen.
Schaut mal nicht,
Okay, warte, ich suche die
Schönsten. Wir können mal gucken, wie lange laufen wir denn schon?
Siehst du es?
58, ja. Komm, machen wir eine Frage noch und dann lese ich die Kolumne vor.
Okay, dann suche ich mir jetzt mal die schönste aus. Nee, es werden 2 Fragen, weil die letzte muss ich stellen. Gibt es Orte, die du noch nicht bereist hast, aber gerne hin möchtest? Welche und warum, fragt Ukat 0412.
Ja, es gibt Orte, die ich noch nicht bereist habe, aber unbedingt sehen möchte. Also insgesamt war ich in 101 Land. Es gibt also noch 90 Länder ungefähr oder 95 Länder, die ich noch nicht gesehen habe. Aber das ist auch für mich keine wichtige Zahl. Ich habe alle Länder der Welt gesehen. Das sind eher Regionen, Orte, bestimmte Personen, die ich treffen möchte. Und ich habe eigentlich noch ein großes Ziel. Nee, also ich habe eigentlich ganz viele. Ich könnte, also ein Land, was ich seit ich 16 bin, sehen möchte, weil nämlich ich Anton Tschechow gelesen habe. Mit 16 oder 17, Sachalin heißt das Buch. Und es war damals eine Strafkolonie. Und dort hat er dann als Arzt gearbeitet eben und ein Buch über Sachalin geschrieben. Und ich würde gerne mal nach Sachalin. Und Sachalin ist eine Insel, die liegt nördlich von Japan. Also es ist eine Insel direkt über Japan und sie gehört zu Russland, war eben Sperrgebiet ganz lange bis in die 90er rein, ich glaube sogar bis in die 2000er rein, militärisches Sperrgebiet. Und da gibt es eine Eisenbahn, die einmal um diese Insel fährt und darauf habe ich irgendwie Bock. Einfach, ich würde gerne mal Sachalin sehen. Das ist so ein Ort,
mit der Eisenbahn um die Insel
fahren. Einmal mit der Eisenbahn um die Insel fahren, da gibt es keine Hotels, nichts, da gibt es eine kleine Stadt, Yuzhnosh Sachalin heißt die, glaube ich. Da gibt es so 3 Hotels und den Rest musst du dann, wenn du willst, irgendwie bei Leuten schlafen oder mit so Zelt. Und dann habe ich gelesen, dass wenn du dort zeltest, musst du Klingeldraht um dein Zelt aufstellen, weil es da Bären gibt, die einfach zu dir kommen.
So. Wie groß ist die Insel? In Fußballfeldern bitte?
Sie ist 6 Milliarden Fußball. Sie ist recht groß. Also ich würde fast sagen, sie ist so ein bisschen wie die nördlichste Insel Hokkaido, etwas länger gestreckt. Also
so groß.
Ist schon eine sehr große Insel. Also das ist schon, also es fährt halt ein Zug rum.
Ja.
So, also ist schon eine recht große Insel.
Okay, letzte Frage, wichtigste Frage. Anka Becker fragt, wann kommt wieder ein Podcast mit Michael Menzel?
Ich habe vor kurzem, Michael Menzel ist in diesem Podcast so selten zurzeit, weil er so selten für mich arbeitet, weil er kaum Zeit hat. Denn Michael Menzel ist jetzt ein Meister-Regietalent unter Streamern geworden. Also wenn ihr,
und er ist ein Meme geworden, habe ich gesehen. So ein Instagram-Meme.
Ja, schon, der mit so einer Brille drauf. Also Menzel arbeitet zum Beispiel für Knossi und macht diese Sido-Grillcamp,
Fischcamp-Livestreams
als Regisseur und also Live-Regie. Und das macht er so gut, dass er da einfach keine Zeit mehr für uns hat. Und auch weil die Budgets bei Doku einfach ein bisschen
nicht so
geringer
sind. Bei Knossi.
Nicht so gut sind wie bei Knossi. Also wir können auch nicht mehr Menzel einfach nicht bezahlen. Und ich würde so gerne, und er fehlt mir so krass im Podcast und auf meinen Reisen, dass ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder eine gemeinsame Reise machen werden. Wir hatten auch einen Dreh vor kurzem. Ich glaube, eine Querdenker-Demo haben wir zusammen gedreht.
Nee, das war doch die Linken-Demo. Die haben wir zusammen gedreht.
Nee. Achso, stimmt, das ist ewig her. Nee, wir hatten vor kurzem noch mal einen Querdenker-Demo-Dreh.
Ah, okay.
Er war der Kameramann von einem der, hier, wie heißt er? Aktivist-Mann-Videos.
Ah,
da,
okay.
Ein Interview hat er gedreht. Und da haben wir viel darüber geredet, wie viel Spaß wir auf dieser Demo hatten und dass es einfach uns fehlt, zusammen zu drehen. Und er meinte, wenn wir nächstes Jahr wieder was Gefährliches machen, ist er dabei. Weil Menzel gehört ja zu den Kameraleuten, die Erfahrung in gefährlichen Ländern haben. Deswegen wäre das, eine Option. Also Menzel kommt wieder, aber er hat einfach weniger Zeit und schuld ist Menzel.
Punkt.
Die Welt ist nämlich in 1 und 0 einzuteilen. Schuld hat immer nur
Menzel. Ja. Jetzt bitte auf die Instagram-Seite für mich der Menzel gehen und Hasskommentare schreiben.
Hasskommentare,
bitte. Du Arschloch, komm wieder in den Podcast.
Ja. Also heute wieder eine Kolumne aus der Berliner Zeitung. Eigentlich ist es noch viel zu früh, um nackt zwischen alten Männern unter lauwarmem Wasser die Achseln zu reinigen. Aber ich mache es trotzdem. Ist ja Pflicht. Sehe mich um, betrachte die Bäuche, die grauen Haare auf der Brust, die wenigen Haare auf den Köpfen. Überall kleine, schrumpelige Pimmel. Beobachte die Männer dabei, wie sie über ihre glatten Köpfe noch glattere Badekappen ziehen und dann mit vor Kälte blauen Lippen ins Wasser springen. Alles spricht gegen dieses Hobby, gegen diese Leidenschaft. Das Gefühl am Morgen mit verklebten Augen, der Wärme der Nacht unter dem T-Shirt, den ungeputzten Zähnen loszugehen, das Suchen der Badehose und neuerdings auch des Impfpasses. Beides sollte nicht vergessen werden. Allerdings ist es möglich, im SSE an der Landsberger Allee sich eine Badehose zu leihen. Ich frage mich immer jedoch, wer macht denn das? Eine fremde Badehose anziehen wäre für mich, als würde ich einen dieser alten, nackten Männer einfach eng unter der Dusche umarmen. Dann die ersten Bahnen, die Qual, das Überwinden, die alten Männer, die noch am Beckenrand mit runden Rücken standen, dürre Beinchen, die geedert und schlecht eingecremt noch älter wirken. Die meisten haben große Bäuche und klapprige Gliedmaßen. Und Badehosen aus der DDR an. Aber dann, im Wasser, kann ich sie beobachten. Am Land, so unbeholfen wie Walrobben, sind sie im Wasser bewegliche Figürchen, die zügig Brust schwimmen, manche kraulen, einige schwimmen Rücken. Sie sind lebendig und das zu beobachten, gibt mir Sicherheit. Oft sage ich zu meinem Schwimmfreund Nikolai, das werden wir irgendwann sein. Und er nickt dann, ja, auch alte Menschen dürfen schwimmen, sagt er. Wenn ich schwimmen gehe, dann nicht nur, weil es gut für mich ist, für meinen Rücken, für die Angst, den jugendlichen Körper nun vollends ans Altern abzugeben. Nein, auch weil es mich daran erinnert, dass in der Halle alles egal ist. Egal, ob gerade Wahl war, ob DDR oder BRD ist, ob ein Krieg beginnt oder der Klimawandel es möglich macht, im Oktober noch ins Prinzenbad zu gehen, im Chlorblau der 50-Meter-Bahn sind wir alle gleich. Die Schwangeren, die Muskulösen, die Triathleten, die mit Rennrad an die Halle fahren und irgendwo in den letzten Jahren ihre Lebensfreude aus den harten, sehnigen Körpern getrieben haben. Und ich. Nichts unterscheidet uns, außer die Geschwindigkeit, die Zeit, die wir brauchen, um eine 50-Meter-Bahn zu schwimmen. Und das beruhigt mich. Die Sehnsucht nach Gleichförmigkeit in Berlin lässt sich nirgends besser leben als in einer Schwimmhalle. Die immer gleiche Kassiererin, zu der ich nach dem zweiten Lockdown sagte, ich sei froh, dass sie wieder da ist. Und sie, naja, antwortete. Und als ich sie fragte, ob sie manchmal nach der Arbeit schwimmen gehen würde, mit nee, antwortete. Seit 6 Jahren kenne ich diese Frau und mehr haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Das Gefühl der Abscheu, des Unwillens, ins Wasser zu gehen. Dieser große, manchmal Prometheus-gleiche Kampf, den ich bis jetzt immer gewonnen habe. Ich bin immer ins Wasser gegangen. Die 2 Kilometer vor und zurück. Die Fußsohlen vor mir, die Wände am Beckenrand, das schwere Ausatmen nach einer schnell geschwommenen Bahn. Manchmal ein Kompliment eines Mitschwimmers. Schöne Lager haben Sie, wurde mir schon gesagt. Und dieses Kompliment bedeutet mir sehr viel. Oft werde ich gefragt, was mir an Berlin wichtig ist. Und oft korrigiere ich die Aussage. Nicht in Berlin
ist mir etwas wichtig, sondern im Bezirk. Die Schwimmhalle, die Möglichkeit von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr jeden Tag in der Woche schwimmen gehen zu können und die Gleichförmigkeit des Lebens für wenigstens 45 Minuten freiwillig erfahren zu dürfen. Das macht mich glücklich. Die Möglichkeit, meinen Schwimmfreund Nikolai zweimal in der Woche zu sehen, sich über Frühjahr und über das Schwimmen zu unterhalten, über langsame Omas und radikale Sportler und über nervige Schulklassen zu sprechen. Ich weiß, es sind Gespräche, die es gibt, seit es öffentliche Schwimmbäder gibt. Und das ist schön. Nichts verändert sich. Es gibt keine Trends, keine Sporthypes, kein Übertreiben. Es ist das unangenehme Hippie-Motto Panterei als völlig attitüdenfreie Beschäftigung. Alles fließt. Es ist immer die Angst vor dem Fußpilz, die Frage, wer ins Becken pinkelt, woher all diese Pflaster kommen, immer die freudige Erschöpfung und der urzeitliche Hunger danach. Es sind nicht die Parks, die Ruhe in dieser Großstadt versprechen, sondern es sind die Hallen und seine Besucher, die beruhigen. Wir sehen uns Dienstag, sage ich zu Nikolai. War schön heute, sagt er. Und ich denke, ja, war schön heute. Wie immer und hoffentlich für immer. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge kommt mit Andreas Richter, weltberühmter DJ, bester Freund und Island-Reisepartner. Nächste Woche aus Island. Wir werden dabei wieder nackt sein bei der Aufzeichnung des Podcasts, das weiß ich, also freut euch. Tschüss.